Ich habe leider keine Zeit für LinkedIn. Das hören wir immer wieder mal. Ja, warum fühlen wir uns denn ständig beschäftigt, aber sind dabei nur selten produktiv? Autor und Journalist Markus Albers zeigt in seinem Buch Die Optimierungslüge, wie Meetings, Tools und alte Führungslogiken uns in einen endlosen Arbeitstag treiben. Und in dieser Episode erfährst du, welche Auswege es gibt, damit du produktiver bist und auch genügend Zeit für LinkedIn hast. Viel Spaß dabei. Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Souveränität auf LinkedIn und heute auch mit ein bisschen mehr Produktivität in deinem Arbeitsalltag. Es begab sich Folgendes. Ich habe mich heute Morgen im wunderschönen Frankfurt getroffen, und zwar wirklich im Herzen, da wo die großen Bankentürme stehen, und mich mit einem Bekannten ausgetauscht, der auch über Corporate Influencer nachdenkt, also auch Mitarbeitende dazu zu motivieren, auf LinkedIn aktiv zu sein. Und wir kamen schnell zu dem wichtigsten Hintergrund, der Teilnehmer davon abhalten könnte, auf LinkedIn aktiv zu sein, nämlich Zeit. Weil haben wir keine. Wir haben keine Zeit, wir tun so, als hätten wir keine Zeit. Wir sind beschäftigt mit Tools, mit Meetings, mit Präsentationen zu schrubben. Und das fühlt sich irgendwie alles gar nicht mehr so toll an. Zumindest nicht immer. Und genau, weil es eben nicht nur uns beiden so geht, sondern auch ganz, ganz vielen anderen, habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, die LinkedIn Lounge, nämlich niemand anderen als Markus Albers. Markus, grüß dich.
Hallo Thomas, danke, dass ich hier sein darf.
Du bist nicht einfach so hier, du bist Autor von Die Optimierungslüge, neben anderen Dingen. Du bist der Autor von mehreren Autoren, Meconomy, Morgen komme ich später rein, für mehr Freiheit, Rethinking Luxury und so weiter. Also mehrfach Autor und jetzt dein aktuelles Buch, Die Optimierungslüge. Ich würde sagen, perfekter Zeitpunkt dafür.
Ja, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, darum habe ich es auch jetzt geschrieben, weil ich selber, aber auch in meinem Umfeld, Freunde, Bekannte, Kollegen, wir alle so ein bisschen das Gefühl hatten, die Art und Weise, wie wir gerade arbeiten, das ist vielleicht doch noch nicht so richtig gut, obwohl wir uns ja alle viel darüber unterhalten, wie wir besser arbeiten können.
Genau, wir, ich sage jetzt mal Wissensarbeiter, wir fühlen uns ja als beschäftigt, aber fühlt sich gar nicht so produktiv an. Also in Hessen würde ich sagen, man schaffe ja nichts. Markus, woran liegt das denn? Ist das so oder ist das nur ein Gefühl?
Ja genau, es ist halt einmal ein Gefühl, ne? Man redet immer so drüber, so man ist vielleicht so ein bisschen gestresst, man hat vielleicht keinen richtigen Feierabend mehr, man ist auch nach Feierabend am Wochenende im Urlaub erreichbar. Das sind so Symptome, aber das Spannende ist halt, wenn man sich dann die Studien anschaut, die Zahlenlage dazu anschaut, dann sieht man, dass es eben tatsächlich auch ein belegbares Phänomen gibt, dass man sozusagen als einen endlosen Arbeitstag beschreiben kann, so nennt Microsoft das instanterweise. Den Infinite Work Day. Und ausgerechnet Microsoft, muss man ja sagen, die uns ja viele dieser Tools geben, mit denen wir da also arbeiten. Die machen einmal im Jahr eine große weltweite Umfrage, Work Trend Index und vielleicht immer so zwei Zahlen. Also die Zahl der Meetings hat seit Corona tatsächlich nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich zugenommen um das 2,5-fache. Einmal das und die zweite Zahl, die ich spannend fand, ist, dass wir Wissensarbeitenden inzwischen 60% unserer Zeit verbringen mit Kollaboration und Kommunikation. Und da würde ich sagen, das sind dann nur 40% für die eigentliche Arbeit.
Wow, 2,5-mal mehr Meetings seit Corona, das ist noch nicht so lang her. Markus, woran liegt das? Wer ist schuld?
Gibt es verschiedene Gründe, aber woran liegt das? Ich glaube, es liegt eben tatsächlich, und das ist ja ganz spannend, an Covid und an der Tatsache, dass wir da angefangen haben, hybrides Arbeiten normaler zu finden. Ich schreibe ja schon seit vielen, vielen Jahren über die neue Arbeitswelt. Ich habe schon 2008 ein Buch geschrieben, in dem ich behauptet habe, man müsse nicht mehr jeden Tag ins Büro gehen, sondern könne auch von woanders sehr gut arbeiten. Das hat ein paar Jahre länger gedauert, bis sich diese Erkenntnis durchgesetzt hat, aber eben spätestens seit dem hybriden Arbeiten und diesen Lockdowns ist das ja so angekommen in der Mitte der Gesellschaft, kann man sagen. Und das ist erstmal auch eine gute Sache. Es gibt uns ja viel mehr Flexibilität und wir können viel besser so das Private und das Berufliche miteinander vereinbaren. So dieses Pendeln ins immer gleiche Büro an den immer gleichen Schreibtisch, das vermisst auch, glaube ich, keiner. Aber es hat eben auch eine Menge Nachteile mit sich gebracht. Und ein großer Nachteil ist, dass wir viel stärker toolbasiert inzwischen arbeiten und dass diese Tools zusammen mit einer dann wiederum etwas altmodischen, muss man sagen, häufig Führungskultur und Unternehmenskultur halt dazu führen, dass wir eigentlich den ganzen Tag nur noch in Videomeetings hängen oder wenn wir das nicht tun, dann, wie du schon gesagt hast, bauen wir Präsentationen und am Ende des Tages ist man dann halt oft so ein bisschen erschöpft und fragt sich aber trotzdem, was habe ich denn jetzt eigentlich geschafft?
Das heißt, ist es eine Aufgabe der Führung, dass man hier von alten Strukturen, alten Denkmustern weglässt, vielleicht auch Kontrollzentren weglässt, die man durch Meetings ja auch hat auf seine Belegschaft, auf seine Mitarbeitenden, um es so zu gestalten, wie es sein könnte?
Das ist jedenfalls ein Baustein, sagen wir mal, wenn man sich jetzt überlegen würde, wie geht es denn besser? Ja, denn die Analyse, dass das jetzt so ist, das ist, glaube ich, sind wir uns alle auch einig und die Zahlen belegen es ja auch. Und die spannende Frage ist jetzt, wie geht das besser? Ein Baustein ist ganz bestimmt tatsächlich, muss man sagen, Führung und damit zusammenhängt dann eben Unternehmenskultur. Also viele Führungskräfte sind tatsächlich so in diesem hybriden Arbeiten noch nicht so ganz angekommen, haben tatsächlich wahrscheinlich ein gewisses auch irgendwie Kontrollbedürfnis oder sehen das auch als ihre Aufgabe natürlich an, zu sagen, ich muss doch dafür sorgen, dass die Leute ihre Arbeit gut machen, auch im Homeoffice. Das Ergebnis ist dann häufig, dass sie dann allen ihren Teams einfach zu viele Termine in die Kalender legen, zu viele, und hier wird es wichtig, synchrone Termine. Denn diese Tools, die wir haben, ermöglichen uns ja eigentlich sehr gut auch asynchron zu arbeiten. Das heißt, ich könnte dann auch sagen, ich mache jetzt mal 2 Stunden konzentriert was und danach schaue ich mir mal deine Nachricht an. Das geht aber eben nicht, wenn mein Kalender eh schon voll ist mit Leute. Synchronen Terminen, also das, was wir hier gerade machen. Ne? Man redet miteinander, man macht auch nichts anderes parallel.
Genau, aber das ist auch der Grund, warum der Podcast ein Podcast ist und kein Live-Streaming, könnten wir ja auch machen. Aber das heißt, die Führung hängt ja noch ein bisschen der Arbeitswelt hinterher. Markus, was sollte denn jetzt ein ambitionierter, progressiver Führungsperson, was sollte sie jetzt ändern? Und auf der anderen Seite, was können die Mitarbeitenden tun, damit es hier effizienter wird und nicht immer nur busy, busy, busy work?
Genau, so, also Führungskräfte können erstmal stärker asynchron führen, ja, also viel, viel, viel stärker sagen, ich muss nicht aus jedem Meeting dann auch gleich wieder ein Follow-up machen und ein Stand-up und ein Daily und all schon diese Fixes, die uns die Kalender verstopfen. Das wird ja dadurch auch nochmal verschlimmert, dass die Kalender heutzutage meistens auch offen sind für alle, zumindest einsehbar. Das heißt, dann sehe ich, ach guck mal, der Thomas hat ja übermorgen noch eine halbe Stunde, dann lege ich ihm noch schnell einen Termin rein und so ist sichergestellt, dass niemand jemals Zeit hat, in Ruhe was zu machen. Und dazu kommt, dass es natürlich auch leichter geworden ist denn je, Meetings einfach mal so schnell ad hoc spontan zu machen. Ich kann ja einfach auf den Knopf drücken und dich anrufen oder 4 Leute auch noch dazu anrufen. Und auch dazu eine Zahl, also die Zahl der Ad-Hoc-Meetings ist dramatisch größer geworden, hat sich verdoppelt und wir werden alle 2 Minuten unterbrochen in dem, was wir tun. Naja, und da kann man sich dann eben nicht konzentrieren oder gar Kontemplation, ja, vielleicht ein schönes altmodisches Wort, einfach mal aus dem Fenster schauen und mal so ein bisschen die Gedanken Revue passieren lassen, dann fällt einem vielleicht auch mal was Neues ein. Das geht ja alles gar nicht mehr heutzutage. So, also Führungskräfte müssen unbedingt schauen, dass sie viel, viel, viel weniger synchrone Termine in die Kalender legen und auch ihren Teams auch sagen, dass sie es eben dann auch nicht machen sollen. Das ist total wichtig. Ich glaube, das andere ist aber eben, dass auch die Technologiekonzerne eine große Verantwortung haben. Das haben die oft auch schon gemerkt inzwischen. Es gibt dann ja inzwischen auch so, ja, nicht stören oder Fokuszeiten, solche Funktionen gibt es ja in den Tools inzwischen. Aber wenn eben sogar Microsoft sagt, Mensch, irgendwie, arbeitet ihr alle mit Teams und mit Outlook, aber unsere Umfragen zeigen uns, dass ihr alle eigentlich nicht glücklich seid damit, ja, dass die Vorgesetzten das Gefühl haben, die Teams sind nicht mehr innovativ, die Teams sagen, wir kommen gar nicht mehr zum Arbeiten. Und wenn dann sogar Microsoft sagt, das ist die falsche Art, damit umzugehen, ja, so können wir nicht weitermachen, dann in der Tat liegt es eben auch ein bisschen an der Technik. Da muss man auch mal hinschauen.
Man kann sagen, liegt es am Nutzer oder liegt es an der Technik? Es scheint jetzt, als würde Microsoft da die Verantwortung quasi abschieben für das Unheil, das sie uns hier eingebrockt haben.
Ja, genau. Ja, also beides. Ne? Aber in dem Moment, wo der Einzelne oder die Einzelne sagen würde, ich mache da nicht mehr mit, ja, ich bin jetzt einfach nicht mehr auf Slack, ja, oder ich gehe halt nicht rein in diese ganzen Meetings, muss man fairerweise sagen, das geht ja eigentlich gar nicht. Natürlich kannst du das machen, aber dann bist du halt auch in deinem Kollegenkreis, in deinem Team irgendwie quasi nicht mehr dabei. So, also diesen Schalter umzulegen, der Einzelne kann das nicht. Man kann Dinge im Team besprechen, man kann Dinge mit den Vorgesetzten besprechen, aber eine grundsätzlich andere Arbeitsweise, das ist, glaube ich, etwas, was mehr erfordert, was eine gesamtgesellschaftliche Debatte erfordert, und da können die Technologiekonzerne sehr wohl mitwirken.
Die Idee von Deep Working ist ja auch nicht neu, die hat ja Carl Newport das seinerzeit sehr, sehr populär gemacht, dass man sich eben unkonzentriert, ungestört für längere Zeit auf eine Sache konzentriert, zumindest für 1-2 Stunden. Wäre es dann nicht eine gute Idee, Markus, wenn man sagt, so, ich blockiere einfach mir selber Termine, wo mir keiner was reinlegen kann, und ich kommuniziere auch jedem, der es wissen möchte, dass ich nur 2-mal am Tag zum Beispiel meine E-Mails überhaupt lese?
Das kann man alles machen, Thomas. Und das Ding ist, wir versuchen genau solche Dinge ja auch jetzt schon seit einigen Jahren, zumindest diejenigen unter uns, die sich ein bisschen mit Produktivitätstechniken beschäftigen, die haben dann vielleicht das Cal Newport Buch gelesen, genau. Oder ich habe ungefähr zur gleichen Zeit damals auch eins geschrieben, digitale Erschöpfung hieß das, mit einem ähnlichen Ergebnis. Ja, also ich glaube, viele von uns sind seit einiger Zeit so an dem Punkt, dass wir sagen, man braucht zum Beispiel eine Deep Work Phase im Team, im Unternehmen. Habe ich auch schon erlebt in Unternehmen. Meine Erfahrung und was ich dann von Leuten so höre, ist, dass das nicht lange hält. Ja, das steht dann zwar im Kalender drin, aber relativ schnell beginnen dann die ersten Kollegen zu sagen, du, ich weiß, Deep Work ist jetzt auch blöd, ne, aber kann ich trotzdem dir mal ganz kurz einen Termin reinlegen? Ja, und entschuldige, dass ich störe und so weiter. Und es hält dann nicht lange. Ja, es wird eigentlich von allen Seiten immer wieder aufgefressen, und irgendwann sind die Deep Work Blocker einfach nur noch sozusagen Dekorationen, und keiner hält sich mehr dran. Also ja, man kann das versuchen, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen, und es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Deep Work reicht allein nicht. Was noch, 2-mal am Tag die E-Mail lesen. Ja, das sind dann so Tipps wie vor, verstehe mich nicht falsch, ich habe das ja auch lange Zeit gemacht, Tipps von vor 10 Jahren. Inzwischen haben wir alle Teams und Slack, da stellt sich die Frage nicht mehr, ob ich das nur zweimal am Tag da reinschaue. Ich werde ja die ganze Zeit angepingt.
Man sollte meinen, das Thema wäre mittlerweile noch viel, viel dringender. Wir unterhalten uns hier auch auf höchster Regierungsebene über die mangelnde Produktivität auf der einen Seite, über das mangelnde Wirtschaftswachstum, auch über die Mentalität, was Fleiß und Telekom sagt dazu immer Werkstolz angeht, hier Stichwort Made in Germany. Warum eskaliert, was ist noch nötig, damit das mehr eskaliert, damit wir aber tatsächlich nochmal neu denken?
Ja, das ist, glaube ich, ein Riesenthema, dass auf der einen Seite gesagt wird, wir müssen mehr arbeiten oder so. Ja, das gibt's ja so diese Stimme im öffentlichen Diskurs. Und auf der anderen Seite würde wahrscheinlich jeder, der sich den normalen Arbeitstag eines Wissensarbeitenden mal anschaut, feststellen, man arbeitet ja auch nicht 8 Stunden ununterbrochen konzentriert. Man arbeitet in Wahrheit vielleicht eher 10, 11, 12 Stunden immer ein bisschen. Ja, und das ist, glaube ich, eher die totale Fehlentwicklung. Wenn man mal schaut, was wirklich wertschöpfende Tätigkeit ist, und das ist dann ja häufig konzentrierte Arbeit, dann wird es wahrscheinlich eher was sein, was ich in Ruhe nach Feierabend noch mache, ja, nachdem all die Meetings vorbei sind, oder am Wochenende irgendwie noch schnell versuche einzuschieben. Also ich glaube nicht, dass wir mehr arbeiten müssen, aber wir müssen richtig arbeiten. Und ja, das muss die Unternehmen beschäftigen, und es beschäftigt auch einige Unternehmen schon. Da gibt es auch schon erste, die da so den Hebel umlegen. Kann ich gleich nochmal so ein Beispiel erzählen.
Gerne.
Aber es ist eben auch eine Frage von Innovation, ja, denn wie kann Neues in die Welt kommen, wenn wir gar keine Zeit mehr haben, mal in Ruhe über etwas nachzudenken?
Da beißt sich dann die Katze auch wieder in den Schwanz, weil wir alle so beschäftigt sind, um mal das große Ganze auf die Prüfung zu stellen. Welche Unternehmen machen es denn besser?
Genau, also ganz spannendes Beispiel fand ich in meiner Recherche Bayer, großer Pharmakonzern. Wir haben alle gelesen, dass es denen gerade auch nicht ganz so gut geht. Auch nach ihrer Monsanto-Übernahme hatten die viele juristische Schwierigkeiten und so weiter. Also wirtschaftlich stehen sie nicht so gut da, müssen sparen und haben aber auch weltweit, das ist ein Weltkonzern mit knapp 100.000 Mitarbeitenden. Wir haben inzwischen schon Zehntausende von Führungskräften tatsächlich aus dem mittleren Management, naja, freigestellt. Das gibt es da nicht mehr, weil, und das ist ja ein ganz spannender Effekt, weil man sich natürlich fragen kann, bei unserem Thema jetzt, tragen denn die Führungskräfte eigentlich viel dazu bei, dass die Menschen produktiver arbeiten? Und da würde ich auch sagen, naja, häufig, ehrlich gesagt, organisieren die halt viel, legen viele Meetings. Aber ich glaube, der Gedanke, ob es denn manchmal auch ohne sie gehen würde, der ist dem einen oder anderen schon gekommen. So bei Bayer, in der Tat, hat man dann viele von denen, die arbeiten nicht mehr da. Und stattdessen hat man aber was eingeführt. Und das ist eine konzernweite Plattform, skillbasiert, AI-gesteuert, wo sich die Mitarbeitenden selber die Projekte raussuchen können, basierend auf ihren Skills. Da wird ihnen was vorgeschlagen, kann man sich ein bisschen wie LinkedIn vorstellen. Ja? Und da steht dann irgendwie, Mensch Thomas, du kannst doch wahnsinnig gut XY, hier haben wir drei spannende Projekte. Eins ist in Japan, eins ist in Deutschland, eins ist in den USA. Hättest du Lust, da in den nächsten 3 Monaten 20% dran mitzuarbeiten? Die Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, sagen, fantastisch. Endlich sagt mir nicht mehr irgendein Chef, was ich machen muss, sondern ich kann mir halt selber raussuchen, was ich machen möchte, auch vielleicht in welche Richtung ich mich entwickeln möchte. Selbst der Betriebsrat findet es gut. Und ich glaube, in so eine Richtung kann es gehen. Ja? Also ich glaube, wir müssen relativ stark an diese Themen rangehen, die man so Fake Work nennt, wo wir halt viel zu viel sprechen über Arbeit, anstatt die Arbeit tatsächlich zu tun.
Spannend. Das heißt, da die Mitarbeitenden bei Leverkusen, bei Bayer, viel Fußball gewesen, jetzt erster Spieltag und so weiter, können sich für 20% ihre Projekte selber raussuchen. Und 80% ist dann nach wie vor noch Standard?
Nee, die können sich für 100%. 20% war nur so ein Beispiel. Die können sich alles komplett raussuchen. Was ich nur mit den 20% meinte, ist, dass du dir dann nicht nur Projekte raussuchst, die 100% deiner Arbeitszeit umfassen werden, sondern du hast hier vielleicht noch 20% frei, da vielleicht noch 40%. Aber du baust es dir selber zusammen. Die Projekte, die da reinkommen, sind natürlich jetzt nicht zufällig, stehen die da nicht, sondern die sind natürlich von der Unternehmensleitung strategisch sozusagen platziert, sodass dann schon sichergestellt wird, dass auch das Richtige gemacht wird. Aber die Frage eben, ob es da immer noch diese mittlere Führungsebene braucht, die sagt, ich sag mal meinem Team, was die bis wann machen sollen, dann kontrolliere ich auch die KPIs und um sicher zu gehen, dass das auch alles ordentlich ist, lege ich ihnen halt ganz viele Meetings in die Kalender. Ich glaube, diese Art von Arbeit, die werden wir schon sehr bald weniger sehen und da glaube ich zum Glück.
Ich werde dich gleich nochmal fragen, welche Rolle da KI jetzt spielt und auch spielen kann. Aber vorher nochmal, ich versuche mir gerade das vorzustellen, auch als Führungskraft bei Bayer, die jetzt da, wenn sie noch da ist, ein bisschen frustriert ist, weil wie kann ich mir denn dann mein Team eigentlich so zusammenstellen, dass es nach wie vor noch so die Aufgaben erfüllt, wo ich ja auch als Führungskraft sagen möchte, hey, das ist ein Projekt, das ist ein Thema, das will ich nach vorne bringen, das ist meine Initiative. Aber was mache ich denn, wenn keiner meine Projekte dann wählt? Obwohl die Leute die Skills hätten dafür.
Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, dieser Marktplatzgedanke hat natürlich sozusagen eben auch was Marktwirtschaftliches. Also die interessanten Projekte werden dann sicherlich eher nachgefragt werden. Und entweder schaffe ich es dann, mein Projekt als so interessant und relevant darzustellen, dass auch Leute mitmachen wollen. Oder ich muss mich halt ein bisschen mehr bemühen, dann Leute zu finden. Ich glaube, das ist aber häufig auch ganz gut. Ja? Also ich glaube, die spannenden Projekte sind ja häufig auch die wichtigen Projekte. Und dass die Mitarbeitenden jetzt zum ersten Mal dann die Möglichkeit haben zu sagen, ich kriege eine Transparenz, was sind eigentlich die spannenden Projekte im ganzen Unternehmen? Und dann bewerbe ich mich darauf. Das ist doch erstmal eine ganz tolle Sache. Meistens, so kennt man das ja in Organisationen, ist das ja, hast du nicht mal die Transparenz. Ja? Du weißt ja gar nicht, was woanders gemacht wird, geschweige denn, dass du einfach mal in einer anderen Abteilung mitarbeiten dürftest.
Ja, sozusagen ein kleines Praktikum machen. Ja. Wenn ich jetzt nicht bei Bayer arbeite oder arbeiten möchte und sage, aber das klingt nach einer guten Idee und ich würde das gerne auch in meinem Unternehmen zumindest mal testen. Markus, was würdest du mir empfehlen?
Naja, also ich glaube, die große Frage, vor der wir alle stehen, ist ja, ob dieses Problem, das wir gerade skizziert haben und wo wir gesagt haben, es lässt sich natürlich so vom Einzelnen häufig nicht so gut lösen, die Methoden, die wir schon versucht haben, ja, Focus Work, Deep Work und so weiter, funktionieren am Ende auch nicht so richtig gut. Hat verschiedene Gründe, psychologische Gründe, Führung, Technologie ist da. Wenn das alles so ein bisschen schwierig ist, was könnte denn dann tatsächlich eine größere Lösungsansatz sein? Und wenn du halt den Technologiekonzernen und vielen Experten glaubst, dann ist die Antwort AI. AI wird dafür sorgen, dass wir sehr viele Dinge nicht mehr machen müssen, mit denen wir jetzt unseren Arbeitstag zum großen Teil zubringen, dass wir dann Zeit haben, dramatisch mehr Zeit haben für die wichtigen, für die relevanten Dinge. Was sind das für Sachen, die wir dann vielleicht nicht mehr machen müssen? Und ich glaube, das kann auch jeder irgendwie ganz gut nachvollziehen. Wie viel Zeit pro Tag, denkt mal drüber nach, oder auch die Hörer, denkt mal alle drüber nach, wie viel Zeit verbringen wir mit Abstimmungsfragen, also wer hat wann Zeit, nochmal für welches Meeting, oh, jetzt müssen wir es nochmal schieben, also so Abstimmungsgeschichten, Alignment-Fragen oder auch Admin, also das Tool muss noch befüllt werden, die Excel muss noch ausgefüllt werden, ich muss noch meine Stunden eintragen und so weiter und so weiter. Also Admin und Alignment nehmen gerade viel zu viel Zeit in unserem Arbeitstag ein. Und das sind nochmal zwei Sachen, die könnte die AI tatsächlich ziemlich gut machen. Ja,
also Agenten.
Also das kann man sich nun tatsächlich gut vorstellen, selbst wenn man nicht die PR-Story von Microsoft und Google automatisch eins zu eins glauben möchte. Scheint mir das doch sehr plausibel zu sein. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache. Das ist auch eine gute Sache, weil diese ganzen administrativen Geschichten, mit denen wir uns da so rumtun, das ganze Tools befüllen, das nervt ja eigentlich die Leute auch nur. Will keiner so richtig, muss gemacht werden, weil es wird immer mehr gemessen, immer mehr KPIs etc. Auch so ein bisschen die Führungs- und Kontrollillusion vieler Führungskräfte natürlich. Aber da wird man ganz viel weg automatisieren können und es wird sehr schnell gehen. Da bin ich relativ sicher, dass das relativ schnell gehen wird. Und dann ist auch eigentlich egal, ob ich jetzt diese AI-Plattform benutze, Skill-Plattform, die es da bei Bayer gibt, oder ob ich einen der vielen anderen Anbieter nehme. Jedes Unternehmen wird da ja andere Präferenzen haben. Aber gibt es schon so viele Angebote und so viele auch, glaube ich, sinnvolle Ideen, dass da, glaube ich, eine große Hoffnung drin steckt, zu sagen, wenn wir das als nicht mehr machen müssen, dann haben wir wahrscheinlich 40% Zeit gewonnen. Und dann können wir durchatmen. Ne? Dann ist unser Kalender vielleicht plötzlich leer. Und dann können wir anfangen, über die anderen Sachen zu reden. Ja? Dann können wir sagen, Mensch, liebe Führungskräfte, vielleicht ein paar weniger Meetings in die Kalender reinhauen, ja, und vielleicht lieber ein bisschen asynchroner arbeiten. Dann kann man im Team reden und sagen, sind wir sicher, dass wir im 30-Sekunden-Takt uns Dinge auf Slack schreiben wollen und der Erste macht das schon um 7.30 Uhr morgens, um zu zeigen, ich bin schon live. Vielleicht ja auch nicht. Ja, also so. Also das sind einfach Dinge, die kann man dann im Nachgang, glaube ich, sehr viel ausgeruhter besprechen und dann vielleicht auch mal drüber sprechen, was glauben wir denn, was tatsächlich eben wertschöpfend ist. Ne? Also wo sind denn die wichtigen Dinge, für die wir unsere Zeit hier einsetzen wollen? Ich glaube, dass die Teams relativ gut das dann wissen. Ja, also ist ja so eine Erkenntnis, dass das häufig die Teams viel besser wissen als Vorgesetzte, aber wir sprachen schon drüber, die Vorgesetzten gibt es dann vielleicht schon gar nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, also KI, weil du sagtest, man kann ein bisschen leichter durchatmen. Die Schlussfolgerung, die ja viele Unternehmen gerade ziehen, ist, dass man sagt, oh, wir können ja so viel einsparen, ja prima, dann brauchen die Leute gar nicht mehr. Also anstatt, dass die Menschen dann im Prinzip mit weniger Arbeit allgemein inklusive Admin belastet werden, damit sie sich mehr auf das Wirkliche konzentrieren können, geht es ja darum zu sagen, ach, guck mal, wir können ja hier ganze Stellen einsparen und deswegen nehmen wir mal ein paar hundert raus an der Stelle. Das ist schon die Gefahr dabei.
Es ist sicher auch eine Gefahr, aber die Experten sind sich da ja sehr uneinig, ob das nun wirklich eine drohende Gefahr ist. Also was ich eher so wahrnehme, ist, dass die Mehrheit inzwischen sagt, es geht nicht so sehr um Jobs, sondern es geht eher um bestimmte Tätigkeiten, ja, die automatisierbar sind, aber eben nicht ganze Jobs, die wegfallen können. Du hast aber recht, es steckt natürlich trotzdem eine große Gefahr drin und das hat mir jemand, ich habe für das Buch dann ja viele Interviews geführt mit Experten und Expertinnen weltweit, mit Glücksforschern, mit Philosophen und so weiter. Cal Newport habe ich auch interviewt für das Buch. Aber ich habe auch mit dem Work Futurist von Atlassian gesprochen. Atlassian ist ja so eine Softwarefirma, deren Tools häufig Trello eingesetzt werden. Trello zum Beispiel. Und die haben einen Work Futurist und mit dem habe ich gesprochen und der erzählte dann von einem Gespräch, das er hatte mit einem seiner Kunden, eine große Bank, und der CFO sagte, ja, wir haben jetzt hier so AI-Tools eingesetzt und wir haben 40% Produktivitätsgewinne. Dann sagte der Atlassian-Mann, das ist ja fantastisch, ich gratuliere, Wahnsinn. Hat dann der Banker gesagt, und es hat irgendwie doch alles nicht funktioniert, weil die Teams haben dann und die Vorgesetzten haben einfach die frei gewordene Zeit komplett wieder mit, wie er dann sagte, verdammten Meetings vollgemacht. Und ich glaube, das ist die große Gefahr. Ja? Also ich glaube tatsächlich, das ist die große Gefahr, dass diese kulturelle Hebel, über den wir sprachen, dann eben ganz schnell auch passieren muss. Also Produktivitätsgewinne werden natürlich sofort wieder aufgefressen. Die haben wir ja auch jetzt. Ja? Also wir haben natürlich durch Teams, Slack und so weiter fantastische Produktivitätsgewinne. Überleg mal, früher musstest du irgendwo hinreisen, um ein Meeting zu haben und wieder wegreisen. Irrsinn. Ja? Heute drücke ich auf den Knopf. alles wieder aufgefressen worden durch die, ja, ich würde sagen, falsche Kultur.
Hast du einen persönlichen Produktivitätshebel, sage ich jetzt mal, der für dich vieles leichter gemacht hat oder schneller gemacht hat?
Ja, also tatsächlich ist mein Hebel, und das ist jetzt, das provoziert dann wahrscheinlich auch gleich die Nachfrage, aber ich sag's trotzdem mal. Was bei mir sehr geholfen hat, ist, mich selbstständig zu machen.
Ja, was soll ich da sagen? Gehe ich mit?
Ja, so, ne? Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir uns alle selbstständig machen müssen, geht ja auch gar nicht. Ich glaube aber sehr wohl, dass bestimmte Arten, wie Selbstständige, wie Freiberufler ihre Arbeit organisieren, unbedingt auch von größeren Organisationen kopiert werden müssten. Also ein Freiberufler wird immer sagen, um Gottes Willen, ich werde doch nicht irgendwie 60% meiner Zeit mit irgendwie Meetings und Teams verbringen. Da bin ich doch gar nicht produktiv. Ja? Wofür soll ich denn die Rechnung stellen? Und wird also dafür sorgen, dass das nicht so ist. Und man kann ja dafür sorgen, dass es nicht so ist. So, und darum glaube ich, dass bestimmte sozusagen Aspekte von Selbstständigkeit in Organisationen ganz gut täten. Und da ist dieses Bayer-Beispiel mit so einem Erde-Marktplatz, wo man sagt, ich bewerbe mich, wie ein Freelancer, auf Projekte in der Organisation, im Unternehmen, ist so ein erster Schritt. Also ich glaube, Unternehmen müssen dramatisch durchlässiger werden, Arbeit so ein bisschen fluider organisieren, den Menschen auch besser mehr zutrauen, dass sie es dann auch selbst organisieren können. Im Buch mache ich da so einen Vorschlag für so ein Framework, ich nenne das Applied Adhocracy. Das führt jetzt hier, glaube ich, ein bisschen weit, aber wer sich für sowas interessiert, schaut vielleicht da mal rein.
Aber jetzt hast du es angeteasert. Also ganz kurz, was steckt hinter Applied Adhocracy?
Naja, also eben, dass du einmal die Organisationsebene hast, auf der du erlaubst, sehr viel flüssiger Arbeit und weniger starr zu organisieren, im Zweifel auch mit Selbstorganisation, dass du auf der mitarbeitenden Ebene den Menschen die Freiheit gibst, sich die interessanten Dinge, die spannenden Dinge entsprechend ihrer Skills selber zu suchen und Teams auch frei kombinierbar machen. Auf der Ebene der Führungskräfte zu sagen, dann lasse ich jetzt auch mal los, ja, dann, ne, ich kontrolliere ein bisschen weniger, ich mache ein bisschen weniger KPIs, ein bisschen weniger Meetings, dann mal schauen, ob das nicht auch so ganz gut funktioniert. Und diese drei Dinge zusammen klingen ja nach einem totalen Steuerungshorror, ja, wenn jeder macht, was er will, wann er es macht und von wo er es will. Das ist ja quasi nicht steuerbar, würde man so sagen. Und das Schöne ist eben, dass man durch die Selbststeuerung kann man natürlich sagen, AI kann uns helfen, das eben doch steuerbar zu machen. Ja, und ich glaube, das ist ein großer, wichtiger Schritt, an dem wir jetzt stehen. Also diese ganzen Modelle, die es dazu in der Vergangenheit ja sicherlich auch schon mal gegeben hat, Free Agent Nation von Dan Pink etc., haben, glaube ich, in der Vergangenheit häufig nicht funktioniert, weil die Technologie nicht gut genug war. Und das ist eben das Adhocracy-Modell, das sagt, es funktioniert nur dann, wenn ich eine wirklich belastbare technologische Basis habe, die uns hilft, dieses sehr, sehr stark ausdifferenzierte und individuelle Arbeiten handhabbar zu machen. Das kann mit AI klappen.
Hypothese. Wäre es nicht, wenn man einen Schritt weiter denkt, sogar leichter steuerbar, weil ich dann nicht mehr bewerte, wie die Menschen arbeiten, sondern nach den Ergebnissen?
Und auch darüber sprechen wir schon länger, ne? Nicht mehr Zeit messen, sondern Ergebnisse messen. So richtig passiert es dann halt nicht. Das könnte absolut auch ein guter Nebeneffekt sein von so einer neuen Arbeitsweise. Sehr guter Punkt, das stimmt. Und und ein anderer Aspekt ist ja, dass die Frage, wenn man mal die Frage stellt, warum gibt es überhaupt Unternehmen? Ne? Dann hat ja der Wirtschaftswissenschaftler Ronald Coase schon, ich glaube, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts dazu eine These aufgestellt, Nature of the Firm. Und er hat gesagt, es liegt daran, dass die Transaktionskosten innerhalb einer Organisation geringer sind, weil ich bestimmte Prozesse habe, weil ich bestimmte Dinge immer auf die gleiche Art und Weise mache, weil ich weiß, wenn ich anrufen muss und so, als wenn ich alles immer frei am Markt einkaufen müsste. Mhm. Das stimmte damals auch, das stimmt heute aber nicht mehr. Das stimmt auch schon länger nicht mehr. Durch die ganzen digitalen Marktplätze etc. sind Organisationen sehr viel durchlässiger geworden an ihren Grenzen, können sehr viel mehr mit Freelancern arbeiten und dadurch auch besser atmen. Und darum würde ich argumentieren, dass die Transaktionskosten inzwischen heutzutage in Organisationen sogar noch größer sind als nach externen. Und ich glaube, das kann jeder so ein bisschen nachvollziehen. Wenn ich im Unternehmen wirklich echt ein schwieriges, herausforderndes Projekt habe, dann macht mich ja schon der Gedanke fertig, dabei irgendwelchen Fachabteilungen anfragen zu müssen, ob die da vielleicht Zeit und Lust für haben, dann buche ich doch lieber vielleicht ein externes Team, die machen mir das schnell.
Oh ja. Ich war 7 Jahre lang festangestellt, ich war danach mehrere Jahre lang Interim-Manager unterwegs. Ich kenne diese Gedanken und Gespräche und Prozesse und Formulare, die man dann ausfüllen darf.
So, das zeigt uns doch was. Oder das zeigt uns ja, dass eben, da ist jetzt auch keiner dran schuld, ja, da ist auch keiner böse. Aber das zeigt uns halt, dass Organisationen inzwischen häufig einfach zu bürokratisch geworden sind, um es mal einfach zu sagen.
Markus, es gibt Menschen, die jetzt sagen, okay, wir arbeiten mehr toolbasiert, die Tools werden noch effizienter und da haben wir vielleicht auch Führungskräfte, die ein bisschen mehr loslassen können und wir arbeiten von egal wo und gucken auf die Ergebnisse. Alles gut. Aber wirkt sich das, und die Transaktionskosten bin ich bei dir, oder schreibe ich auch sofort, dass das vermutlich dann effizienter ist auf jeden Fall, mehr mit externen auch zu arbeiten. Aber gleichzeitig sorgt das ja auch dafür, dass die Loyalität zum Unternehmen nachlässt, weil du nicht mehr dieses soziale Umfeld hast, die Kollegen dir bieten. Ist es das wert?
Ich glaube, dass dieser Gedanke, dass wir eine lang andauernde, vielleicht sogar lebenslange Loyalität zu einem Arbeitgeber noch haben könnten, schon lange tot ist. Das sieht man ja irgendwie an den Lebensläufen der nicht nur der jungen Leute. Also Lebensläufe sind einfach heutzutage sehr, sehr vielgestaltig geworden und es ist ja für viele Menschen auch eine schöne Sache, die Möglichkeit zu haben, das zu tun. Und erst recht glaube ich, dass man das nicht dadurch lösen kann, dass man die Leute wieder ins Büro zitiert und sagt, jetzt treffen wir uns wieder alle jeden Tag im Büro, weil das ganze Remote-Arbeiten ist schlecht für die Moral oder so, ja, oder für die Kultur. Auch das wird eher zum Gegenteil führen. Ich glaube in der Tat eher, und da sind wir wieder bei so einem Marktplatzgedanken, wenn du es schaffst, als Unternehmen eine tolle Marke zu sein, spannende Aufgaben zu haben, spannende Kunden vielleicht zu haben, dann werden die guten Leute zu dir kommen. Und dasselbe gilt im Unternehmen. Ja, wenn du in deiner Abteilung, in deinem Team sagst, Leute, hier passiert etwas Spannendes, ja, und wenn du mit dabei sein willst, dann musst du aber übrigens auch was können. Ja, jetzt gucke ich mir mal an, ob du die Skills hast. Wenn nicht, schaffst du dir bitte erst drauf und ruf mich dann nochmal an. Ich glaube, wenn man stärker in so eine Denke reinkommt, dann ist das eben so. Ja, dann ist es eben so, dass Menschen trotzdem nur vielleicht nur ein halbes Jahr in einem Projekt arbeiten und nur 2-3 Jahre im Unternehmen.
Klammer auf, ein guter Grund dafür, auch auf LinkedIn aktiv zu sein, um selber mal zu zeigen, auch als Führungskraft, was man denn bietet, wie die Philosophie ist und welche Projekte man anbietet, auch gerade für die Kollegen, die vielleicht noch woanders arbeiten, aber zu ihm kommen sollen.
Ein ganz wichtiger Punkt, Thomas, und das ist ja auch, wenn ich das richtig weiß, auch dein Thema, dass du sagst, redet mehr drüber, was ihr da macht. Ich glaube, in dieser... Und warum ihr es macht. Ich glaube, in dieser Arbeitswelt, die wir gerade skizziert haben und die kommen wird, ja, also ne, das ist jetzt ja nicht irgendwie so ein Gedanke, was schön wäre, sondern das wird ja kommen und man sieht es häufig auch schon. Da wird es, weil Marktplatzgedanke, ja, da wird es natürlich immer wichtiger zu sagen, warum sollte sich jemand bei mir bewerben? Sei es intern auf mein Projekt, sei es von extern auf die Stelle. Und ich glaube, da braucht es dramatisch mehr Transparenz, sowohl über faktische Dinge, aber auch dann eben vor allem so über das Why, wie man immer so sagt, oder? Also warum sollte ich hier mitmachen? Und dann kann man gucken, ne, passen die Werte zusammen und dann können sich auch die Bewerber, intern oder extern, viel besser entscheiden.
Ich versuche immer weniger German-Bashing zu machen, weil es mich selber auch nervt, weil wir auch ganz, ganz tolle Sachen machen und eine tolle Mentalität oftmals haben, an den Tag legen. Und nichtsdestotrotz fällt mir dann immer wieder ein, diese starken Argumente von, Entschuldigung, alten weißen Männern, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht und wo kommen wir denn dahin? Die 3 Säulen der deutschen Innovationskraft. Und jetzt stelle ich mir gerade einen deutschen Mittelständler vor, Metallbauer, irgendwo in Baden-Württemberg, der sich das jetzt vielleicht anhört und die ganze Zeit schon Nackenschmerzen hat vom Kopfschütteln nach dem Motto, schöne Ideen, kriegen wir aber alles nicht hin, weil wir sind es nicht gewohnt, unsere Kunden sind es nicht gewohnt und wo soll man denn anfangen? Weil wir werden jetzt keinen harten Cut machen. Wir sind eben jetzt nicht Bayer, wo wir sagen können, vielleicht so top-down, wir machen das jetzt einfach so.
Ja, man muss ja fairerweise sagen, was wir hier besprechen, und das hatten wir am Anfang ja auch schon, gilt doch in erster Linie für Wissensarbeitende, oder? Also Menschen, die mit dem Computer und dem Kopf arbeiten. Es gilt weniger wahrscheinlich in der Produktion oder in Service-Jobs, da gibt es dann nochmal andere Phänomene. Bei Wissensarbeitenden aber, da würde ich mal behaupten, wird auch der mittelständische Metallbauer eine R&D-Abteilung haben, ja, und eine Marketing-Abteilung und eine Verwaltung haben. Und eben auch eine Verwaltung haben. Und dann wird er sich wahrscheinlich auch fragen, wie viele Verwaltungsjobs habe ich in 5 Jahren noch oder was macht die AI automatisch? Wie kriege ich die besten Leute für mein Marketing und für mein R&D vielleicht auch an meinen Standort, der jetzt vielleicht nicht in Berlin-Mitte ist? Und dann muss ich eben auch als Arbeitgeber attraktiv sein. Ja, und ich glaube, so kommen die Sachen dann schon ganz schnell zusammen. Also ich möchte jetzt auch nicht denken, dass die Mittelständler in Deutschland alle so ganz schlimm rückständig sind, sondern ich glaube, dass sie sich mit solchen Themen ja auch beschäftigen in den passenden Bereichen.
Genau, beschäftigen schon in den passenden Bereichen. Mir mangelt es manchmal etwas an Durchschlagskraft und an Wille und Überzeugung, das dann auch konsequent mal umzusetzen.
Das mag sein. Es ist ja auch nicht immer so einfach. Ne? Also auch dieser Gedanke, ich habe dann da auch bei Bayer mit diesen Personalern gesprochen und habe gesagt, ist ja schön, dass ihr einen internen Skill-Marktplatz habt, aber warum öffnet ihr den nicht auch für Externe? Dann können doch Freelancer sich auch auf die Projekte bewerben. Wäre das nicht irgendwie so ein logischer nächster Schritt? Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ja, das kannst du in Deutschland natürlich nicht machen. Ne? Das geht so, schon mit der Scheinselbstständigkeit und so weiter. Also das geht einfach nicht. Ne? Du darfst das einfach nicht. Aber, und das fand ich ja ganz spannend, eine Fantasie, die der Bayer-Personaler das schon hat, ist zu sagen, was wäre denn, wenn es eine große, sagen wir mal, Job- und Projektplattform gäbe unter Unternehmen, ne? Wo das eine Unternehmen sagt, und ein bisschen machen die das auch schon, das eine Unternehmen sagt, naja, wir müssen jetzt hier einfach mal 2000 Leute freistellen, die sind aber nicht schlecht, die können was. Und ein anderes Unternehmen sagt vielleicht, ah, das passt ja gerade ganz gut, wir suchen ja 500 Leute in dem Bereich. Und das könnte man natürlich über so eine Plattform, in dem die ja, mit APIs miteinander reden, schon sehr, sehr, sehr viel einfacher machen. Das könnte vielleicht nochmal ein spannender Schritt sein.
Ich glaube, diese Bewegung gibt es gerade ganz, ganz stark von Automobilzulieferern zur Rüstungsindustrie.
Ja, aber da entstehen nicht genug Jobs, habe ich heute im Deutschlandfunk gehört. Das ist halt, das ist zwar so, aber es sind halt viel, viel weniger Jobs.
Sapperlotte, auch wieder nichts.
Ja. Aber die Richtung, ne? Also so genau so ist es halt. Also ne, ja. nicht alles wird immer schlechter, sondern es entstehen ja auch immer neue Dinge und neue Jobs. Und da eine Transparenz zu haben, auch als Arbeitnehmer, ja, was müsste ich mir denn vielleicht noch an Skills drauf schaffen, um mich da interessant zu machen, hilft doch allen.
Ja. Ja. Markus, hast du noch konkrete Hebel? Hast du eine kleine Checkliste von vielleicht 3 Punkten, die ein Unternehmen mal durchgehen könnte, mental, um zu sehen, so, wie könnten wir denn jetzt auch kurzfristig vielleicht was verändern, ohne den ganz großen Cut zu machen?
Ja, na gut. Also das Erste, was wirklich jeder einmal machen muss, aus meiner Sicht, ist einmal zu sagen, das kann man auch erstmal im Team machen. Ja, das wird man nicht unternehmensweit hinbekommen. Aber im Team einmal zu sagen, können wir uns bitte einmal zusammensetzen und alle Meetings und alle Stand-Ups und alle Jo-Fixes und Dailies alle mal auf Null setzen.
Ach, super, love it.
Ja, einfach auf Null setzen und dann sich den Kalender anschauen, dann ist der leer und sich kurz freuen und dann gemeinsam anfangen, ihn wieder zu befüllen, aber natürlich mit dem Ziel, dass er danach nicht so voll ist wie vorher. Das ist, glaube ich, eine Übung, die macht allen auch Spaß. Behaupte ich mal.
Entschuldige, Markus, du sagst auch gemeinsam. Das heißt, du siehst das schon auch als Teamarbeit, wo du auch wirklich deine Mitarbeitenden fragst, hey, was glaubt ihr denn, was wirklich hier wichtig und effizient ist?
Ich glaube, anders geht's nicht. Ja, also das kannst du, glaube ich, nicht top-down machen. Ich meine, du kannst top-down sagen, jetzt machen wir den Kalender leer. Das musst du, glaube ich, sogar top-down machen. Aber dann ihn wieder zu befüllen, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Teamaufgabe. Ja, und dann werden natürlich auch Termine reinkommen von anderen Abteilungen und vom Headquarter oder weiß ich nicht. Das ist dann halt mal so. Aber im Team kann man das, glaube ich, wahnsinnig gut machen. Naja, und dann glaube ich schon, dass man sich einmal nochmal so ein bisschen so in die Augen schauen kann und sagen kann, wollen wir wirklich 8 Stunden am Tag permanent erreichbar sein und immer kollaborieren, nur weil die Tools es können. Und jetzt mal unter uns gesagt, es sind doch gar nicht 8 Stunden, sondern vielleicht sind es eher 10 oder 12 Stunden, weil wir uns ja danach und davor auch noch schreiben. Wollen wir doch nicht. Also, was kann man machen? Dropbox beispielsweise ist so ein Technologieunternehmen. Die hatten, finde ich, sehr gute Idee. Die haben etwas eingeführt, das nennen die Core Collaboration Hours. Das sind 4 Stunden am Tag. Da bin ich bitteschön erreichbar. Und bei denen ist es halt so ein bisschen international, verschiedene Zeitzonen, da passt das dann halt auch, dass dann auch alle irgendwie wach sind und so. Mhm. Aber das geht auch für ein Unternehmen, das jetzt nur in Deutschland ist. Also einfach Core Collaboration Hours in den 4 Stunden, da wollen wir mal erreichbar sein. Das heißt, uns austauschen, kollaborieren, da mache ich eine Präsentation, da habe ich ein Meeting und so weiter. Heißt eben im Umkehrschluss, dass ich dann auch die Zeit davor und danach auch mal in Ruhe an was arbeiten kann. Ich glaube, sowas kann man machen.
Das heißt, in diesen 4 Stunden bin ich irgendwie auf Slack, bin ich auf Teams erreichbar und wenn Meetings stattfinden, dann auch in diesen 4 Stunden.
Ja, also ich meine, schau dir an, was auch amerikanische und Technologieunternehmen machen, also Y Combinator zum Beispiel, da macht das sogar die Führungsrunde. Die sagen halt, um Gottes Willen, ich lege mir doch vormittags keine Meetings. Ja, es geht einfach nicht. Also ich bin da am wachsten, am konzentriertesten. Ich habe die besten Ideen. Ja, diese beste Zeit, wo ich am produktivsten bin, zerhaue ich mir doch nicht mit irgendwelchen Meetings. Da gibt's nachmittags sogenannte Office Hours. Ist egal, wie man es nennt, ja. Aber Office Hours ist halt so, gut, da könnt ihr mir einen Termin legen. Ne? Da rede ich auch mit euch allen, aber doch nicht vormittags. Ich glaube, da kann man sich schon eine Menge abgucken. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Spinner, sondern das sind also erfolgreiche internationale Unternehmen.
Ja. Ich wollte gerade laut ausrufen, schnapp dir doch mal bitte einen Selbstständigen in deinem Bekanntenkreis und frag dir mal, wie der arbeitet. Der wird dir vermutlich genau bestätigen, dass du vormittags bei den allermeisten Menschen zumindest keine Meetings machst, weil du da produktiver, effizienter, konzentrierter arbeiten kannst.
Genau, ne? Und dann kann man natürlich drüber reden. Dann wird irgendwer sagen, ja, aber ich bin ja eher so nachts produktiv und dann hat jeder seine eigene Zeit. Und wenn man an dem Punkt mal ist, auch gut, ja, dann kann man auch darüber reden und sagen, wie könnten wir denn so zusammenarbeiten, dass der eine mehr so nachts arbeitet und der andere mehr so vormittags und dann kommst du automatisch zu einer sehr stark asynchronen Arbeitskultur. Wo durchaus jeder, wo man dann ab und zu ein Check-in mal machen muss und da hat man vielleicht die Core Collaboration aus, aber wo ansonsten im Grunde jeder mehr oder weniger dann und dort arbeiten kann, wann er oder sie sich am produktivsten fühlt. Das geht. Die Tools machen das ja möglich.
Ich persönlich bin auch, wenn ich das mal sagen darf an der Stelle, ein ganz riesen Fan von vor allen Dingen 2 Tools. Das eine ist Miro, wo ich eben auch kollaborativ arbeiten kann, aber asynchron. Das heißt, ich kann dann gemeinsam an einem Board arbeiten, das ist wie ein virtuelles Whiteboard im Prinzip, wo ich den hinzufügen kann, wegnehmen kann, Notizen machen kann, aber ich muss nicht am selben Ort zur selben Zeit arbeiten. Und das andere ist, als Platzhalter nenne ich jetzt mal Loom, aber es ist im Prinzip sind das nur Videonachrichten, die ich an Menschen verschicken kann. Das können Screenshots sein, das können Tutorials sein, das können wirklich Botschaften sein, die es mir ermöglichen, dass ich meine Nachricht dann aufnehme, wenn es mir wichtig ist, aber die Empfänger können sich es angucken, wann sie es brauchen und Zeit dafür haben.
Fantastisch. Also Loom hat eben natürlich der Herr von Atlassian auch als Beispiel genannt. Er sagt, sein perfekter Montag, ich habe ihn auch mal gefragt, was ist dein perfekter Montag als Führungskraft? Hat er auch gesagt, keine Meetings, ja? Zeit mal drüber nachzudenken, was ich machen will und durchaus Zeit, mir dann sozusagen diese Looms, also kurzen Video-Reports, wenn man so möchte, von seinem Team anzuschauen, wo die denn halt sagen, ja, wo stehen wir, was brauchen wir noch, bis wann und so weiter. Und dann hat er aber den Überblick, ja, dann hat er den Überblick und kann dann darauf reagieren. Miro, ich bin zwiegespalten. Ich muss sagen, gemeinsam an Miro Remote, an Miro arbeiten, kann auch die Hölle sein. Also zumindest wenn man von Produktivität spricht, also das haben wir, glaube ich, auch alle schon erlebt, lass uns nochmal ein Brainstorming auf Miro machen, bumm, sind 2 Stunden weg und am Ende guckt nie wieder jemand auf diesen Miro-Friedhof, wo viele Ideen auf bunten Kästen raufgeschrieben wurden. Ich glaube, das sollte man nicht machen, aber so wie du es beschrieben hast, ist es natürlich fantastisch, klar.
Und übrigens, das erste Beispiel auch mal, wenn die Leute sich die ganzen Videobotschaften von ihren Mitarbeitenden reinholen, auch da kann KI ja wieder helfen, die zusammenzufassen und daraus so die Top 3 rauszunehmen beispielsweise. Auch das geht mittlerweile ja fantastisch.
Das ist so. Und ist ja alles Early Days, wie die Amerikaner sagen würden. Das sind ja so die allerersten Versuche, wie AI uns oder KI uns helfen kann. Also da wird noch einiges passieren.
KI hin und Tools her. Markus, sind Handwerker eigentlich glücklichere Menschen?
Wenn man den Studien glaubt, ja. Eine deutsche Krankenkasse, die IKK Classic, hat da vor nicht so langer Zeit mal eine Umfrage gemacht, nämlich zu dem Zeitpunkt, als man über die Wissensarbeitenden überall gelesen hat, Great Resignation, Quiet Quitting, die sind alle so unglücklich. Also im Grunde das, worüber wir auch sprachen. Und bei der Studie kam dann tatsächlich raus, also Handwerkende sind zu 80%, wenn man sie fragt, 80% der Handwerkenden sind mit ihrer Arbeit glücklich. im Vergleich zu nur 55% wow. Im Bevölkerungsdurchschnitt. Und die Experten, mit denen ich dann gesprochen habe, auch dazu gibt es ein Kapitel in meinem Buch, eine Glücksforscherin, die früher auch Schreinerin war, interessanterweise, die es also wissen muss, die sagt, naja, klar, also erstens hast du als Handwerker, Handwerkerin natürlich irgendwie auch was Konkretes dann in der Hand. Ja, du hast dann mal ein Ergebnis deiner Arbeit. Das hat man ja häufig in diesen digitalen Workflows nicht mehr. Handwerkliche Arbeit hat auch in der Regel einen Anfang und ein Ende. Auch das haben wir immer weniger in diesem, ja, morgen ist das nächste Stand-up und so, aber was, ne, wann bist du mal fertig? Du bist halt nie fertig. Und dafür sind wir Menschen nicht gebaut. Ne? Also psychologisch wollen wir Dinge fertig bekommen und darum ist eines der Konzepte, für die ich im Buch werbe, auch das Shipping. Shipping, also Dinge fertig haben, ausliefern, das können ja digitale Dinge sein und dann sich auch mal dran freuen, das auch mal feiern, wenn es gut geworden ist, sich vielleicht auch mal Vormittag frei nehmen, eine andere Sache, die man von Freelancern lernen kann. Wenn ich sehr viel, sehr hart gearbeitet habe, dann setze ich mich vielleicht auch mal einen Vormittag ins Café und lasse es mir gut gehen. Warum denn auch nicht? So, also das sind so Dinge, die man von Handwerkern lernen kann, aber dieser eben endlose Strom der digitalen Workflows, in dem wir uns alle gerade so befinden, der macht uns unglücklich.
Ach, Markus, selten hat mir jemand so gut aus der Seele gesprochen tatsächlich und aus dem Kopf. Ich muss gerade noch an Winston Churchill denken, der auch ein Lieblingshobby war. Von ihm war ja nicht nur das Saufen, sondern auch das Maurern, sagt man das so? Also Hobby-Maurer im Prinzip.
Der wusste ich gar dabei. Nicht.
Ja. Vermutlich auch, weil er was mit seinen Händen machen kann und was sieht, was er dann schafft, nämlich eine Mauer zu bauen. Ja. Ja. Von daher, warum nicht ein kleines Hobby wenigstens anfangen?
Ja, ich weiß nicht, hast du sowas?
Bitte?
Machst du so ein Hobby? Machst du irgendwas?
Aber ich noch was mit den Händen. Ja gut, ich habe, wir haben ein bisschen Garten zu bewirtschaften. Das, da komme ich nicht umhin. Das mache ich nicht immer ganz freiwillig. Aber ich muss schon sagen, ja, es ist so befriedigend, allein mal den Rasen zu mähen. Sowohl der Prozess als auch das Ergebnis dann selber. Ja, es hat schon was.
Ja, ne, also und das daran liegt es, glaube ich, auch, dass ja von immer mehr Menschen auch in irgendwie hochbezahlten Jobs hört, dass sie eben entweder sich so handwerkliche Hobbys dazu holen oder dass sie dann auch ganz einfach aufgeben. Der Unternehmensberater, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, Winzer wird oder so, ja, das liest man ja immer in Zeitungen. Da ist das hängt schon damit zusammen.
Das stimmt. Hast du was?
Ja, ich mache Musik. Ich mache Musik und tatsächlich gärtne ich auch ganz gerne. Wir haben nämlich so ein kleines Tiny House, ein bisschen außerhalb von Berlin. Oh. Und da entkommen wir dann manchmal so, ich mag das ja in Berlin-Mitte, wo ich wohne, sehr. Mhm. Aber gerade mit Kindern willst du ja auch mal ins Grüne. Also und da kann man dann, ja, in der Tat auch sich um die Hecke kümmern und Rasen mähen und solche Geschichten. Und überhaupt ein bisschen Handwerkern da. Ganz schön.
Genau. Und Steve Jobs war ja auch schon ein ganz fleißiger Gärtner später in seinem Leben und hat da selber Gemüse angepflanzt. So, darum soll es aber vielleicht in einer anderen Folge gehen, aber heute nicht mehr. Heute haben wir sehr, sehr toll und sehr lehrreich und inspirierend über Optimierungen und Produktivität gesprochen mit niemandem geringerem als Markus Albers, dem Autoren von Die Optimierungslüge, warum wir keine Zeit mehr haben, unsere Arbeit zu machen. Erhältlich überall, wo es gute Bücher gibt, herausgegeben vom Rowohlt Verlag und extrem gut bewertet auf Amazon. Da werde ich auch gleich nochmal meine 5-Sterne-Bewertung auf jeden Fall hinzufügen, denn ich kann es sehr, sehr empfehlen, dir dieses kleine, feine Buch auch einmal anzuschauen und durchzulesen. Lieber Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es super inspirierend. Ich hoffe, da holen sich viele Leute jetzt auch was ab für sich, wie sie ihr Arbeitsleben besser gestalten können, damit sie auch glücklicher werden und produktiver und effizienter. Von daher, Markus, vielen, vielen Dank.
Thomas, danke schön. Super Gespräch.
Freut mich sehr. Liebe Hörerinnen, wenn es dir auch gefallen hat, dann tu uns doch Folgendes. Lass uns gerne ein Like da, veröffentliche gerne einen Beitrag mit deiner Reaction hier auf LinkedIn beispielsweise dazu. Abonniere den Kanal, damit du keine der folgenden Episoden mehr verpasst. Und ganz wichtig, schicke diese Folge auch jemandem, der auch ein bisschen damit struggelt, vielleicht in seinem Unternehmen mehr Effizienz und Produktivität reinzubringen, der auch viel mit Busy Work zu tun hat. Dann können wir vielleicht doch dabei helfen, die Welt hier, zumindest die Arbeitswelt, ein ganz klein bisschen besser zu machen. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.